Israel hatte Gottes Wunder erlebt. Sie haben Erlösung, sie haben Befreiung von der Sklaverei erlebt, Gottes Versorgung in der Wüste. Haben wir einen wunderbaren Gott? Er ist gut und es ist ein Segen, es ist ein Abenteuer, mit ihm zu leben. Und Gottes Volk hat Gottes Güte kennengelernt und seine Versorgung, seine Verlässlichkeit. Und sie haben gelernt, langsam ihm zu vertrauen. Und heute haben wir hier eine neue Lektion. Lektion, die wir alle kennen. Es ist begeisternd, erlöst zu sein von unserer Schuld, Frieden zu haben mit unserem Schöpfer, versöhnt zu sein mit unserem Gott, seine Versorgung zu erleben, gerade auch in schwierigen Zeiten, seine Nähe, seine Güte, seine Fürsorge zu erfahren. Ich möchte es nicht missen. Aber es dauert auch nicht lange in unserem christlichen Leben, da finden wir heraus, das Leben ist kein Ponyhof, wie der Stefan das immer sagt. Das Leben mit Jesus ist nicht das Schweben auf Wolke 7, sondern wir sind hier nicht im Paradies, noch nicht, wir sind hier auf dem Schlachtfeld. Da ist ein geistiger Kampf, in dem wir leben, zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis. Und dieser geistige Kampf ist auch in mir, merke ich. Ich habe eine neue Natur bekommen von Gott, ein neues Herz, das ihm gefallen will, das das Richtige tun will, das ihn ehren will. In Römer 7 beschreibt Paulus es: Ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Aber er sagt, aber da wirkt auch in mir ein anderes Gesetz oder ein anderes Prinzip, das gegen meinen Sinn kämpft und mich zum Sündigen bringt oder zum Sündigen bringen will und mich versklaven will. Auch dieser Kampf ist in mir zwischen dem, was ich tun will, was mein erneuerter Geist will. Und dann ist dieser andere Anteil an mir. Die Bibel nennt diese sündigen Impulse in uns das Fleisch. Galater 5, Vers 17, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Oder die Neue-Leben-Übersetzung übersetzt es so, sie liegen in ständigem Streit miteinander, damit er nicht tut, was er wollt. Das kennen wir, oder? Diesen Konflikt in unserem Leben. Du willst Zeit mit Jesus verbringen, du willst in der Bibel lesen, aber das Fleisch will Fußball gucken oder die Fernsehserie gucken oder arbeiten, arbeiten, arbeiten für die Workaholics. Unser Fleisch ist ja bei jedem etwas anders ausgeprägt. Du willst Gutes tun, du willst gut denken über andere, aber da kommen dir schlechte Gedanken und Neid und Eifersucht oder vielleicht verurteilende Gedanken über andere und du bist ungeduldig und gereizt und nörgelst und hast harte Worte, statt zu vergeben und zu lieben und aufbauend zu sein. Du willst rein sein und deinem Partner oder deiner Partnerin treu sein und Augen nur für sie haben, aber da läuft diese leicht bekleidete Schönheit vorbei und du guckst nach und plötzlich hast du begehrende Gedanken. Du hast dir vorgenommen zu fasten und zu beten und da ist die Torte, die dich anlacht. Du möchtest die Eltern ehren, aber du hast keinen Bock, gleichzeitig ihnen zu gehorchen. Wir kennen das alle, oder? In den verschiedensten Arten und Weisen. Wir könnten diese Liste endlos fortsetzen. Wir spüren diesen Konflikt in unserem Innern. Das ist unser Leben, unsere Erfahrung jeden Tag. Und eine Illustration im Alten Testament für dieses Fleisch ist Amalek. Amalek war ein Nomadenstamm. Amalek, der Stammvater, war ein Sohn von Esau, also die Amalekiter sind entfernt verwandt mit Israel eigentlich. Und wenn wir an Esau denken, erinnert euch, dass er so der Typus eines Menschen war, der von seinem Fleisch beherrscht war. Der hatte keine geistliche Ader, das Reich Gottes und Gott waren ihm egal. Erinnert euch, 1. Mose 25 hat das Erstgeburtsrecht missachtet. Hat gesagt, ich will essen, das ist mal wichtig, ich will essen, jetzt gleich. Voller Bauch ist mal wichtiger als geistliche Dinge. Und Amalek ist ein Nachkomme von Esau in jedem Sinn. Vers 8 lesen wir, danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und in 5. Mose 25, Vers 18 lesen wir, Amalek schlug Israels Nachzügler, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst. Fürchtete Gott nicht. Erster Krieg der Israeliten. Und wir könnten annehmen, dass die Amalekiter natürlich stärker waren, besser trainiert waren im Kampf als die Israeliten. Die Israeliten wurden gerade aus der Sklaverei befreit. Die haben wahrscheinlich kein Kampftraining erhalten dort in Ägypten. Das wäre für die Ägypter wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen, wenn sie ihre Sklaven da trainiert hätten. Also Amalek ist stark. Genauso geistig gesehen, unser Fleisch ist stark. Und aus uns selbst, aus eigener Kraft, aus uns selbst allein können wir nicht widerstehen. Ich möchte euch vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 7, Abvers 15. Wer mitlesen will, möchte ein paar Verse lesen. Römer 7, Vers 15. Und ich habe es hier in der Neuen Leben-Übersetzung ausgedruckt. Da schreibt Paulus, ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich das Gute tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, dann tue ich es doch. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was für ein elender Mensch ich bin. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Diese Verzweiflung, die der Paulus gefühlt hat, diese Frustration in sich selbst. Ich möchte den Vers 18 nochmal aus der wörtlicheren Elberfeld-Übersetzung vorlesen. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Glaubst du das? Es ist ziemlich demütigend. Huh? Ohne ihn kann ich nichts tun. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich glaube, unser größtes Problem im Kampf gegen Sünde und Versuchungen ist, dass wir das oft nicht wirklich glauben. Zumindest nicht praktisch in unserem Leben. Dass wir immer noch denken, ach, aber ich habe doch so gute Vorsätze. Und ich habe einen starken Willen. Und ich werde mit meiner ganzen Kraft gegen diese sündigen Impulse in mir ankämpfen und mich dagegen stellen. Dann vertrauen wir wieder auf uns selbst. Und dann fallen wir auf die Nase. Also Selbstgenügsamkeit, Selbstvertrauen an diesem Punkt macht uns schwach. Gottvertrauen und Abhängigkeit von ihm macht uns stark in diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen. Also das erste Prinzip im Kampf gegen unser Fleisch ist, unser Fleisch ist stärker als unser guter Wille. Und wir können es nicht aus eigener Kraft besiegen, unabhängig von Jesus. Ich meine, viele Menschen haben gute Vorsätze. Viele Religionsgründer haben gute Dinge gesagt. Aber wer gibt dir Kraft, gut zu leben? Das haben wir nicht in uns. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Zweiter Punkt, den ich machen will, den wir hier sehen in unserem Text. Ich möchte einfach ein paar Anwendungen aus dem Text rausziehen. Amalek kämpft nicht fair. Sie warteten auf diesen Augenblick der Schwäche, als Israel erschöpft und müde war. Und dann haben wir gelesen, Amalek schlug Israels Nachzügler, alle Schwachen hinter dir. Kämpft nicht fair. War ziemlich unfair. Petrus schreibt uns, seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingern kann. Also denkt an diese Doku-Filme über Löwen oder andere Raubtiere auf der Jagd. Die schleichen sich an, die belauern, die beobachten zuerst, hier im hohen Gras, gucken genau. Und dann ist da dieses eine kleine schwache Bambi, was da etwas abseits steht, oder dieses kranke Tier, das von der Herde zurückgeblieben ist, das ein Nachzügler ist, und das suchen sie sich aus. Und so ist es auch geistig in unserem Leben. Deshalb müssen wir uns unserer Schwachheiten bewusst sein. Der eine hat ein Lustproblem, den anderen lassen die Frauen kalt, aber hey, die Pizza oder der Ferrari oder der Alk machen den total an. Wieder ein anderer kämpft vielleicht mit Unversöhnlichkeit oder Eifersucht oder Zornausbrüchen oder Tratsch zu verbreiten. Wir kennen uns selbst am besten. Aber jeder muss von uns besonders in diesem Bereich, wo wir Schwächen haben, in unserem Fleisch, besonders achtsam sein und wachsam sein. Und je früher wir eine falsche Einstellung oder falsche Gedanken erkennen, desto besser ist es. Es ist einfacher, den Fernseher auszuschalten, bevor der perverse Film kommt, als zu sagen, ich schaue mir das an, und dann, wenn die unkeusche Szene kommt, dann flippe ich halt zum nächsten Kanal. Weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist, weiß nicht, ob das funktionieren wird. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, sagt Jesus. Sprüche sagen uns, geh nicht einmal in die Nähe von dem Haus der Ehebrecherin. Römer 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. 2. Timotheus, die jugendlichen Begierden aber fliehe, lauf davon. 1. Timotheus 6, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Habsucht. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Also hier ein Wort an die Habsüchtigen. Aber wenn du merkst, da mach dich was an, versuch dich etwas, was Schlechtes oder was Böses zu tun, dann flieh von diesen Dingen, spiel nicht rum. Dritter Punkt, den ich machen will, ist, sei kein Nachzügler. Sie haben die Nachzügler geschlagen. Sei kein Nachzügler, bleib dran an Jesus, seinem Wort, lass ihn in dein Leben sprechen. Kommuniziere mit ihm im Gebet, sei in Gemeinschaft, bleib dran an Jesus, was immer das heißt. Folg ihm nicht aus der Ferne nach. Ohne ihm haben wir keine Chance, ohne ihm sind wir verloren. Jakobus schreibt uns in Jakobus 4, Vers 7 und 8, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also nahe an Jesus dranbleiben, das ist der Schlüssel. Und entferne dich auch nicht von der Herde, von dem Leib Christi. Der Hebräerbrief sagt uns, dass auch da ein Schutz ist in der Gemeinschaft. Lasst unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermuntern, heißt es dort. Vers 9, und Mose sagte zu Josua, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Also am nächsten Morgen wollten sie sich diesen Feinden stellen, die ihre Nachhut überfallen haben, und das ist der erste Krieg, den Israel gekämpft hat. Und auch wir müssen uns diesem geistlichen Kampf stellen, in dem wir sind, mit dem wir konfrontiert sind. Wir müssen uns unseren geistlichen Feinden, dem Teufel, unserem Fleisch, Sünde, nicht Menschen, entgegenstellen. Wir haben gelesen, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir müssen diese Waffenrüstung anlegen, die Gott uns gegeben hat, die in Epheser 6, Vers 10 und die folgenden Verse beschrieben sind. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Jesus uns gebracht hat. Das Evangelium des Friedens, auch Friedfertigkeit. Glauben, Heil, das Jesus uns gebracht hat. Das Wort Gottes, Gebet, all diese Dinge. Römer 13 fasst es zusammen, wir haben es gelesen, da steht, zieht den Herrn Jesus an. Seine Einstellung, sein Denken, seinen Charakter. Vertraut auf das, was er für euch getan hat. Vertraut auf ihn. Paulus schreibt in Timotheus, in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also vierter Punkt ist, wir brauchen eine Kämpfereinstellung in unserem Leben. Wir können nicht nachlässig oder faul oder sorglos oder achtlos dahin leben in diesen Dingen. Ein Soldat, der so eine fahrlässige Einstellung hat, der lebt nicht lange auf dem Schlachtfeld. Also Josua, der jüngere Assistent von Mose, führt hier die Armee an, er kämpft mit der Armee. Und wir sehen als nächstes die Ältesten, die Leiter Israels kämpfen, geistlich im Gebet. Vers 10 weiter, und Mose, Aaron und Hur. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, überliefert, dass Hur der Mann von Miriam war, der Schwester von Mose. In der Bibel wird nichts drüber gesagt. Aber auf jeden Fall, diese drei älteren Männer stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand, wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Sehr interessant. Ich frage mich, ob er das so ausprobiert hat, so runtergeguckt hat vom Hügel und... Mr. Bean hat es gemacht, gell? Ich glaube, Mose hat es nicht gemacht, denn es ging um Leben und Tod in diesem Kampf. Und so ist es auch in unserem geistlichen Kampf. Es geht um das ewige Leben in dem Fall sogar. Aber diese erhobenen Hände von Mose, das war die Gebetshaltung damals in Israel. Wir beten eher so, die haben so gebetet, offene Augen, Kopf zum Himmel erhoben, Hände erhoben zum Herrn. Also es geht um Gebet hier. Und der nächste Punkt, ich glaube der fünfte Punkt ist, wir müssen ernsthafte Beter sein. Betest du so, als ob dein Leben davon abhing? Beten wir für andere, als würde ihr Leben davon abhängen? Leute, Gebet ist unsere mächtigste Waffe in diesem geistlichen Kampf, in dem wir sind. Warum? Erstens, weil wir uns im Gebet Gott nahen. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock. Und Gott ist unser Fels, Gott ist unsere Burg. Bei ihm sind wir sicher geborgen. In Gemeinschaft mit ihm werden wir gekräftigt, da wird unser Herz, unser Denken erneuert, unser Herz richtig gepolt. Also diese Ausrichtung, das Vertrauen auf ihn, das ist der Schlüssel zum Sieg in unserem geistlichen Kampf. Zum Sieg über das Fleisch. Paulus sagt uns das so im Galaterbrief 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Oder Neue Leben-Übersetzung. Dann werdet ihr nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Und diese Strategie von Mose und seinen Freunden offenbart ihre Abhängigkeit von Gott. Sie waren nicht selbstgenügsam. wenn wir nicht beten, dann offenbart es Selbstgenügsamkeit in unserem Leben. Und wir können unser Fleisch nicht aus eigener Anstrengung, aus menschlicher Kraft überwinden. Das haben wir im Römerbrief gesehen. Paulus hat gesagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich bin verzweifelt. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Die Heiden haben manchmal einen Mörder auf die Art hingerichtet, dass sie den Mörder an den Leib, den verwesenden Leib des Ermordeten gebunden haben und Verwesung hat dann seinen Leib mit aufgefressen. Das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. So kommt es dem Paulus vor. Ich bin gebunden an meinen gefallenen Leib mit diesen sündigen Impulsen. Und wir reden hier nicht von den Trieben, die Gott gegeben sind, sondern es geht um diese Impulse, unsere Triebe auf unheilige, unrechtmäßige Art zu befriedigen und diese Impulse, diese gottlosen Impulse wie Neid, Eifersucht, diese Dinge. Also wir Christen sind nicht leibfeindlich. Das hat nichts mit unserem Leib zu tun, es hat mit diesen sündigen Impulsen zu tun. Und Paulus sagt hier, nicht länger ich, wie werde ich mich retten oder wie werde ich das hinkriegen, sondern er sagt am Ende von diesem Kampf, sagt er, wer wird mich retten? Also er schaut nach außen. Jemand anderer, Hilfe von außerhalb, außerhalb seiner selbst. Und die Antwort gibt er dann selber im nächsten Vers. Wer wird mich retten? Jesus. Römer 8 sagt uns, dass wir uns nicht von der Sünde beherrschen lassen wollen, sondern vom Geist Gottes. Und im Vers 2 steht, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also nehmen wir das Gesetz oder das Prinzip der Schwerkraft als Beispiel für das Gesetz oder das Prinzip der Sünde, das uns runterzieht. Ich kann nicht fliegen. Ganz egal, wie schnell ich mit den Händen wackele, ich kann nicht fliegen. Das Gesetz, das Prinzip der Schwerkraft zieht mich runter. Und wenn ich auf mich allein gestellt versuche zu fliegen, dann fliege ich auf die Nase, aber nicht weiter. Aber es gibt noch ein anderes Gesetz, das Gesetz der Aerodynamik, ist stärker als das Gesetz der Schwerkraft. Und durch das Gesetz der Schwerkraft kann ich, durch das Gesetz der Aerodynamik kann ich das Gesetz der Schwerkraft überwinden. Also ich steige in ein Flugzeug. Dieses tausende Tonnen schwere Ding ist auch völlig unmöglich, dass ein Flugzeug fliegen kann, oder? Wir hatten sich den Schwachsinn ausgedacht, oder? So ein schweren Ding zu fliegen. Schwerkraft wirkt auch darauf. Aber dann, ihr wisst, wenn sich das Flugzeug in Bewegung setzt, und ich verstehe das alles nicht genau, durch die Turbinen, Tragflächen, wie das alles genau wirkt, aber durch das Gesetz der Aerodynamik kann dieses Flugzeug fliegen. Und ich steige in dieses Flugzeug, das Flugzeug ist ein Bild für Jesus natürlich, und im Flugzeug kann ich fliegen. Wenn ich irgendwo da oben dann denke, oh, ich brauche das Flugzeug eigentlich nicht, ich kann es auch alleine und aussteige, dann merke ich wieder die Schwerkraft, dass das Fleisch mich runterzieht, dass ich es alleine nicht schaffe. Ich kann auch dem Flugzeug nicht helfen übrigens, wenn ich das Fenster aufmachen würde und versuche mitzuwacheln. Das wird keinen Unterschied machen. Das wird nichts bringen. Das wäre eher gefährlich, wenn ich das tun würde. Also ich darf mich diesem Flugzeug ganz anvertrauen und so kann ich fliegen. Und genauso ist es geistlich. Ich darf mich Jesus ganz anvertrauen und mich ihm ganz hingeben, ganz von ihm abhängig sein. Und so kann ich siegreich leben über die Sünde. Wie gesagt, Johannes 15, Vers 5, die Kinder haben diesen Vers gelernt letzte Woche. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also ich wende mich an Jesus in meinem Kampf gegen die Sünde. Jesus, danke, dass du in mir wohnst. Jesus, widerstehe du durch mich. Ich gebe mich dir hin als dein Werkzeug. Ich möchte es tun, was du sagst. Nur kann ich es nicht allein ohne dich. Deswegen wende ich mich an dich. Ich vertraue auf dich. Und in diesem Gottvertrauen gehe ich meine Schritte und kämpfe. Zweiter Punkt zum Gebet. Das Gebet ist unsere mächtigste Waffe im geistlichen Kampf, weil Gebet Großes bewirkt. Gebet verändert uns und Gebet verändert die Welt. Wenn wir beten, ganz besonders wenn wir an Fürbittegebet denken, dann ist das Zusammenarbeit mit Gott, dem Allmächtigen. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Der allmächtige Gott, Jesus. Epheser 3 heißt es, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Er ist wirklich mächtig, allmächtig. Und Jesus hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Wow. Oder Johannes 14, Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Und das heißt auch gemäß meines Willens oder meines Sinnes, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, hat Jesus gesagt, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wow. Beten wir so? Als ob das wahr ist? Glauben wir das? Ich wage zu behaupten, dass die meisten von uns luschig sind, wenn es ums Beten geht, inklusive mir. Ich würde gern viel mehr beten, als ich es dann in Wirklichkeit tue. Wir sind mehr aufs Tun ausgerichtet als aufs Beten in unserer westlichen Kultur. Aber ich sage euch, wer diese Verse absolut glaubt. Wisst ihr, wer das glaubt? Satan und seine Freunde. Die wissen, wie machtvoll Gebet ist. Und deswegen versuchen sie alles, um uns abzuhalten von ernsthaften, ausdauernden, fokussierten Gebet. Und so dieses Ringen im Gebet, dieser Gebetskampf, das ist eine Arbeit geistlich, das fordert uns geistlich. Aber wir, unser Fleisch, wir sind bequem. Und deshalb fühlen wir uns oft nicht danach zu beten, zumindest nicht für andere. An uns selbst denken wir ja meistens schon noch. Aber wirklich für andere zu kämpfen? Oder vielleicht bin es nur ich, vielleicht seid ihr so viel geistlicher als ich. Aber oft ist das Gefühl, sagt mir was anderes. Ich fühle mich müde, ich fühle mich schlapp. Oh, das Fußballspiel im Fernsehen oder die Talkshow, da bin ich plötzlich wieder wach. Aber beim Beten, ja, ich will beten, ach, ich fühle mich so müde wie Mose. Die Hände sinken. Das ist nicht faszinierend, wie plötzlich das Telefon läutet und diese ganzen Gedanken kommen, Gedanken abschweifen und ich erinnere mich an das, was ich eigentlich noch tun soll, wenn ich beten will, all diese Ablenkungen. Das Gebet selbst ist umkämpft und der Feind wird alles versuchen, um uns davon abzuhalten. Ein paar von uns glauben Jesus und beten wirklich regelmäßig. Ich persönlich glaube, das meiste, was Gott in unserer Gemeinde getan hat, hat er getan, weil ein paar Frauen so treu beten, mittwochabends, für uns. Und ich freue mich auch über den Jochen und den Bernd, die auch Gebet am Herzen haben. Und ich freue mich auch, dass jetzt wieder mehr kommen, um zu beten vom Gottesdienst. Wir beten jeden Sonntag vom Gottesdienst, ich sage mal so 10 vor 10 bis 10:15 ungefähr. Kommt dazu. Ich glaube nicht, dass wir Gebet überbetonen in unserer Gemeinde, eher zu wenig. Vielleicht haben wir da etwas Korrektur notwendig. Am Dienstag ist Gebetsabend. Kommt. Kommt. Aber nur, wenn ihr gewillt seid, wirklich geistig zu kämpfen. Denn wir brauchen da eigentlich niemanden, der nur Zeit absitzen will. Das bringt dir nichts, das bringt uns nichts, das bringt dem Reich Gottes nichts. Jemand, der nicht weiter denkt als nur sich selbst und seine Befindungen. Ja, wir müssen mit der richtigen Einstellung zum Gebet zusammenkommen. Und ich glaube, wir können da wachsen drin. Wir können wachsen im Gebet. Wir wollen es lernen, fokussiert mit Ausdauer zu beten. Und ich glaube, niemand von uns hat das Gefühl, ich bete zu viel oder ich bete genug. Habe ich recht? Oder gibt es irgendjemanden, der sagt, hey, ich würde wirklich gerne weniger beten, weil genug ist genug. Also es wäre sehr einfach, uns jetzt so einen Schuldtrip aufzuerlegen und zu sagen, ah, ihr betet zu wenig und wir müssen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend. Ich möchte uns vielmehr eine Vision geben durch diese Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat. Ist das nicht der Hammer, dass Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben? Ist das nicht eine wunderbare Einladung? Ist das nicht was, wo wir noch mehr Nutzen haben können, es mehr in Anspruch nehmen können? Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Es ist noch so viel mehr möglich. Bittet und es wird euch gegeben. Vers 12, da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Also Aaron und Hur unterstützen ihren Pastor, wenn wir so sagen wollen, beim Gebet. Die haben ihn auf den Stein gesetzt und dann haben sie sich vor ihn gestellt oder gesetzt auch und haben ihm die Hände hochgehalten, haben ihn unterstützt im Gebet. Und das ist der nächste Punkt, ich glaube Punkt Nummer 6, wir kämpfen nicht allein, sondern in Gemeinschaft. In Matthäus 18 hat Jesus gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und der Kontext ist Gemeindezucht, aber ich denke, wir können es auch aufs Gebet anwenden. Jesus hat verheißen, dass er in besonderer Art und Weise spürbar unter uns ist. Seine spürbare Gegenwart und sein Wirken hat er ganz besonders verheißen, wenn wir zusammenkommen. Und wir kennen das aus unserer Erfahrung. Da ist Kraft im gemeinsamen Gebet. Das ist oft einfacher, weil wir uns da gegenseitig ermutigen und gegenseitig anfachen und anstacheln. Einem anderen die Hände hochhalten kann auch bedeuten, ihn zu unterstützen, damit er Freiraum hat zu beten. In der Apostelgeschichte 6 haben wir ein Beispiel dafür, wo die Gemeinde 7 Diakone bestellt für den praktischen Dienst, um die Apostel zu entlasten, für den geistlichen Dienst, sie freizusetzen für den Dienst am Wort und im Gebet. Ja, das ist doch cool. Hey Pastor, verbring Zeit mit Gott in seinem Wort und im Gebet, wir kümmern uns um den Rest. Hey, das wäre doch mal was anderes. Ja? Oft werden Pastoren zugemüllt mit allen möglichen Verwaltungsaufgaben und Dingen, die erledigt werden sollen. Jemand sollte mal, als ihm klar sagt, hey Pastor, dafür bist du doch da. Unser Angestellter, Sekretär, Hausmeister, was immer. Oder vielleicht auch auf die Familie angewandt. Vielleicht wäre es auch schön, wenn ihr in der Familie einander diese Freiräume schaffen würdet. Hey Schatz, ich nehme die Kinder, wir fahren gemeinsam einkaufen, damit du eine Stunde Zeit hast für deine stille Zeit. Zeit im Gebet mit Jesus zu verbringen. Punkt ist, gemeinsam sind wir stark. Das ist der Punkt Nummer 6. Und der letzte Punkt, Nummer 7, ist kein Friede dem Fleisch. Wir dürfen uns nicht arrangieren mit den sündigen Impulsen, die wir haben. Wir dürfen damit keine faulen Kompromisse schließen. Ah, ja, nur so ein bisschen Frauen hinterher schauen, solange es in meinen Gedanken ist, nur ist ja nicht so schlimm. Oder ja, hey, ich bin ein alter Mann, der Film ist ab 16 freigegeben, also wird schon okay sein, selbst wenn da Unzuchtsszenen drinnen sind. Das so ein bisschen flirten ist ja okay, oder ein bisschen stolz, ein bisschen angeben, nur so ab und zu mal besaufen, naja. Dreht mal ein bisschen leiser mit meiner stillen Zeit für eine Woche, habe ja Urlaub. Ich entschuldige meine Zornausbrüche oder Neid oder Habsucht in meinem Herzen. Solange der Tratsch im Hauskreis bleibt, ist ja okay und so weiter und so fort. Nee, wir dürfen keinen Frieden schließen mit dem Fleisch, mit diesen Impulsen. Keine Kompromisse. Jesus hat gesagt in Matthäus 18, wenn dich etwas zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Radikal umgehen damit, mit Sünde, mit Fleisch. Man spielt dann mit einem tödlichen Gift. Na, ich probiere mal, wie viel vertrage ich, ohne drauf zu gehen. Das ist Quatsch. Das lehrt uns auch diese Stelle hier. Vers 14, danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron, Jahs, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Also kein Friede mit Amalek, kein Friede mit dem Fleisch. Buch der Richter sehen wir, dass die Amalekiter immer wieder gegen Israel gekommen sind. Und dann sehen wir natürlich in 1. Samuel Kapitel 15, dass der Herr durch den Propheten Samuel zu dem König Saul von Israel gesprochen hat, lösche Amalek aus, samt den Tieren und der ganzen Habe, also ganz radikal. Und ich denke, ihr kennt die Stelle, Saul war nur teilweise gehorsam, hat die besten Tiere und den König Agag verschont und zurückgebracht, so als Statussymbol vielleicht. Und Samuel ist zornig geworden. Und Saul hat sich eine Ausrede gesucht, hat gesagt, naja, die sind doch nur zum Opfern, habe ich die mitgebracht. Und Samuel hat gesagt, gehorchen ist besser als opfern. Und weil du dem Herrn nicht gehorsam warst, kannst du nicht länger König sein, Saul. Und dieser Kompromiss Sauls hatte schwerwiegende Konsequenzen für Israel. Wir sehen, die Amalekiter kämpften gegen Israel und der König David. Im 2. Samuel 1 sehen wir einen Amalekiter, der zumindest behauptet hat, den Saul umgebracht zu haben. Und dann im Buch Esther finden wir den Agagiter Haman, wahrscheinlich ein Nachkomme von diesem König Agag, der Amalekiter. Der hat versucht, alle Juden auf der ganzen Welt auszulöschen, so einen Holocaust. Also die geistliche Lektion daraus ist, Kompromiss mit dem Fleisch ist tödlich, können wir uns nicht leisten. Wir können unser Fleisch nicht zähmen, wir können das Fleisch nicht reformieren, wir können uns nicht anfreunden damit, so eine Symbiose, in Symbiose zusammenwohnen, das funktioniert nicht. Die biblische Medizin ist, das Fleisch zu kreuzigen, den Geist stärken, das Fleisch muss ans Kreuz, das müssen wir verleugnen, das muss sterben. Galater 5, Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Römer 6, Vers 6, wir kennen dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist mit Christus, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und zum Abschluss Galater 2, Vers 20, Paulus schreibt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, meint den irdischen Leib in dem Kontext, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Fleisch ans Kreuz, Hinwendung zu Jesus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich lebe im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Wir wollen uns Jesus anvertrauen. Heute Morgen. Lass uns beten. Herr Jesus, Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du allmächtig bist. Und ich danke dir, dass du fähig bist und stark genug bist, um in unseren Kämpfen siegreich zu sein. Durch uns. Und Vater, wir wollen das annehmen, was wir heute gehört haben, dass wir es alleine nicht schaffen. Und wir wollen dir unsere Selbstgenügsamkeit ans Kreuz bringen. Unser Vertrauen auf uns selbst, unser Kämpfen und Gschafteln aus eigener Energie. Und wir wollen dich einladen, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du, Herr Jesus, unser Leben ausfüllst, Herr, unser Denken ausfüllst, unsere Gefühle, unser Verlangen. Stärk uns geistlich. Zieh uns nah zu dir. Denn wir wissen, es ist unser Heil und es ist unser Sieg. Getrennt von dir können wir nichts tun. So, Herr Jesus, wir wollen jetzt unsere Herzen, da wo wir sitzen, wollen wir unsere Herzen zu dir heben jetzt. Und uns dir anvertrauen, dir anbefehlen. Wieder einmal ganz neu. Besitze du uns und lebe du durch uns, Herr. Stärke uns, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Dazu segne euch unser allmächtiger Gott in diesem geistigen Kampf. Segne euch mit seiner Stärke. Und wie Paulus gebetet hat, er stärke euch an dem inneren Menschen. Das wünsche ich euch. Amen.